Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Feminismus süß-sauer. Hier sprechen wir darüber, wie sich Social Media auf unsere Wahrnehmung von Feminismus auswirkt, beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete gegenseitig beeinflussen.
Wir sind Lea und Emilia und wie ihr schon am Folgentitel sehen könnt, wollen wir heute über Frauenhass bzw. Frauenfeindlichkeit, also den Begriff der Misogynie, im Allgemeinen und auf Social Media sprechen. Ein bisschen werden wir dabei auch auf den Begriff von Männerhass, also Misandrie, eingehen.
Damit wir das Ganze auch nicht nur aus unserer eigenen Perspektive und mit unserem vielleicht auch ein bisschen eingeschränkten Wissen besprechen, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die uns dabei helfen werden, das Thema zu analysieren und zu erklären, um was es sich eigentlich bei Misogynie handelt. Aber auch ein bisschen, was den Begriff umfasst und wie man vielleicht auch mit dem Thema umgehen kann.
Ich bin wirklich schon richtig gespannt, was es zu dem Thema alles zu sagen gibt und was wir vielleicht auch alles dazulernen können. Allerdings will ich an der Stelle nochmal, weil es die Folge besonders wichtig ist, sagen, dass wir bei Männern über sich männlich präsentierende und identifizierende Personen und bei Frauen ebenfalls um sich weiblich präsentierende und identifizierende Personen sprechen. Dabei ist eben nicht nur vom Cis-Mann und der Cis-Frau die Rede, sondern von jeder Person, die sich als ein solcher bzw. eine solche fühlt.
So, bevor es jetzt losgeht und wir uns voll ins Thema stürzen, würde ich gerne noch kurz erklären, was Misogynie, also Frauenhass, denn überhaupt bedeutet.
Also, Misogynie beschreibt grundsätzlich erstmal die Verachtung, Abneigung und negative Haltung gegenüber Frauen. Diese Abneigung bezieht sich allerdings nicht nur auf eine oder mehrere bestimmte Frauen, sondern auf Frauen an sich. Sie kann sowohl durch Männer als auch unterbewusst oder offen durch andere Frauen ausgedrückt werden. Das klingt jetzt erstmal auf Anhieb komisch zu sagen, dass auch Frauen misogyn sein können, aber es natürlich ist tatsächlich häufiger der Fall, als man erwarten würde. Aber darauf kommen wir später auch noch zu sprechen.
Die Podcasterin Nicole Schöndorfer spricht in ihrem feministischen Podcast Darf sie das? Ebenfalls über Misogynie und ihre Verharmlosung. Sie definiert Frauenhass oder Frauenfeindlichkeit dort als ein systemisches Problem, welches die patriarchalen Strukturen erhalten bzw. rechtfertigen möchte, also den Status quo erhalten möchte. Die Mittel, um dieses Verhältnis zu erhalten, sind dabei Unterdrückung, Gewalt oder Hass.
Jetzt stellt sich ja einem außerdem die Frage, wer ist betroffen? Hier gibt es jetzt je nach Lebenssituation und Status der Frau in der Gesellschaft große Unterschiede und Ausmaße. Leider sind wohl grundsätzlich alle Frauen betroffen, da sich Misogynie ja erstmal gegen Frauen im Generellen richtet. Mit unserem Gast geht es jetzt erstmal hauptsächlich um die allgemeinen Fragen rund um das Thema der Misogynie. Mit unserem zweiten Gast sprechen wir dann spezifischer über Misogynie auf Social Media.
Ich freue mich drauf und bin jetzt aber erstmal ganz gespannt darauf, was unser erster Gast in diesem Podcast zu dem Thema zu sagen hat.
Deshalb wollen wir ganz herzlich Franziska Rauchut willkommen heißen. Sie ist Doktorandin an der Uni Tübingen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Wollen Sie sich denn einmal kurz vorstellen und uns so erzählen, an was Sie aktuell arbeiten?
Mein Name ist Franziska Rauchut. Ich bin Geschlechterforscherin, Medienwissenschaftlerin und ich habe tatsächlich mehrere Projekte, an denen ich gerade arbeite und bei denen ich aktiv dabei bin. Zum einen bin ich mit meiner Doktorarbeit beschäftigt, die ich gerade abschließe in den Medienwissenschaften an der Uni Tübingen. Da geht es um Repolitisierungsbewegungen, wissenschaftstheoretische Bewegungen in den Cultural, Gender und Queer Studies. Ansonsten bin ich auch noch im Moment hauptberuflich tätig als wissenschaftliche Koordinatorin im digitalen Deutschen Frauenarchiv.
Wow. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke für die schöne Vorstellung. Es freut mich wirklich, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich würde sagen, wir legen dann direkt mal los. Sie haben ja bereits einige Publikationen zum Thema veröffentlicht. Wann spricht man denn Ihrer Meinung nach von Frauenhass? Also welches Ausmaß an Frauenfeindlichkeit bzw. Antifeminismus wird denn als Frauenhass angesehen, so Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, das ist eine spannende Frage und da würde ich gleich genau mal reingehen wollen. Wir müssen, glaube ich, ganz am Anfang einmal klären, über was wir reden. Das Feld ist ziemlich weit und es gibt mehrere Begriffe, die da drin eine große Rolle spielen und die würde ich gerne einmal kurz auseinandernehmen. Also zum einen ist das der Antigenderismus. Und unter antigenderistische Artikulation, da können wir so etwas verstehen wie Diskriminierung von Geschlechterforschung, Diskriminierung von Gleichstellungspolitiken, von Sexualpolitiken. Und da gibt es tatsächlich eine Bewegung, die sich mit einer Abwehr gegen Gender beziehungsweise auch gegen das, was dem Begriff unterstellt wird, richtet. Und vor allen Dingen geht es da auch um die Vielfalt von Geschlecht. Wir sind aber eher in so einem anti-akademischen Bereich auch. Dann gibt es einen zweiten Komplex und das ist der Antifeminismus. Und der äußert sich tatsächlich mehr schon in einer expliziten Frauenfeindlichkeit. Er geht aber auch direkt gegen feministische Artikulationen. Das ist historisch gewachsen. 1902 haben wir bereits die erste Publikation zum Antifeminismus. Hedwig Dohm hat da gegen die großen Antifeministen ihrer Zeit in der ersten deutschen Frauenbewegung polemisiert, ganz zu Recht, und hat eben festgestellt, dass sobald feministische Bewegungen erstarken, sich immer auch ein großer Widerstand dagegen herausbildet und hat diese Artikulation als antifeministisch geprägt. Das erleben wir heute auch. Das heißt, wir haben im Moment auch einen sehr erstarkenden Feminismus. Wir haben eine starke Gleichstellungspolitik. Das ist eine Tendenz, die sich fast durch die ganze Welt zieht, aber auch besonders in Deutschland, also in der Bundesrepublik, sehr stark ist. Und darauf erleben wir starke Abwehrreaktionen, teilweise sogar Backlash-Reaktionen.
Na.
Aber das ist eben eine Bewegung, die sich vor allen Dingen eben richtet auch gegen die Gleichheit von Frauen und sich dann und davon gehen die Männerrechtler aus. Also es sind vor allen Dingen Männerrechtler, diese Antifeministen, die dort aktiv werden. Zum Teil sind da auch manchmal Frauen dabei, aber sehr wenige. Wir haben es vor allen Dingen mit männerbündischen Organisationen, männerrechtlerischen Organisationen zu tun, die eine Ungleichheit von Männern konstatieren in
Ja.
diesen Politiken.
Wo würde man denn dann die Grenze ziehen zwischen Sexismus und Frauenhass?
Naja, das wäre tatsächlich jetzt schon, also und ich würde hier noch mal eine Grenze ziehen. Also ich würde noch mal eine Grenze ziehen zwischen Antigenderismus also auf der einen Seite, Antifeminismus auf der zweiten Seite und dann gibt es sowas wie Sexismus und Frauenhass, Misogynie. Und das ist etwas, was gar nicht bestimmten männerrechtlichen Gruppen oder antifeministischen Akteurinnen oder antigenderistischen rechtsextremen Gruppierungen zuzuschreiben ist, sondern das ist etwas, was wir ganz allgemein in unserer Gesellschaft verankert finden. Das hat vor allen Dingen damit was zu tun, dass unsere Gesellschaft und eigentlich fast alle westlichen Gesellschaften nach wie vor im Recht, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur, in den Medien nach wie vor von patriarchalen Denkmustern geprägt ist. Und diese sind Teil von Werten und Traditionen, die wir alle gelernt haben, die uns sozial anerzogen worden sind. Und deswegen gibt es so etwas wie eine Frauenabwertung, eine Frauenhass, der sich daraus dann sozusagen bilden kann oder auch sexistische Annahmen, gibt es tatsächlich unter allen Geschlechtern, gibt es auch bei Frauen, gibt es bei allen anderen Geschlechtern, intertrans, non-binär Menschen auch, bei den erstgenannten Gruppen allerdings weniger. Und vor allen Dingen in einer sehr großen Zahl erleben wir das bei Männern und vor allen Dingen dann auch bei heterosexuellen Männern.
Also ich finde auch immer dieses Wort Hass, also diesen Frauenhass, den der ja eben, wie gesagt, auch internalisiert sein kann bei Frauen. Klingt immer so heftig, wenn man von Hass spricht, aber wie entsteht denn so eine intensive Abneigung gegenüber Frauen? Also, wie wird denn jemand so zum Misogynen?
Also das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass es um hier, wir haben es zu tun mit Macht- und Vorherrschaftskämpfen. Das ist eindeutig der Fall. Wir haben es zu tun mit kollektiven Menschenfeindlichkeitsprozessen. Und vielleicht zu dem ersten nochmal was zu sagen. Also die Geschichte zeigt einfach, dass Entscheidungs- und Machtpositionen lange Zeit Männern vorbehalten waren. Und Frauen und andere Geschlechter waren in den sorgenden Reproduktionsbereich verdrängt, um dort den Männern auch den Rücken frei zu halten. Und Männer waren und sind eigentlich auch tatsächlich lange Zeit nicht daran interessiert gewesen, ihren Einfluss, also über Geld, über Jobs, über Ämter zu teilen. Und das ist auch ein Prozess, den wir heute erleben. Das heißt, es ist erstmal eine Abwehrreaktion und die Angst vor dem Verlust der eigenen Dominanz. Also das zeigt zum Beispiel auch die aktuelle Leipziger Autoritarismusstudie, wo es ganz explizit nochmal um Frauenhass geht und die einfach festhält, dass es bei vielen Männern Bedrohungsvorstellungen gibt. Also eben die Angst vor dem Verlust der eigenen Dominanz oder vor der eigenen gesellschaftlichen Stellung oder auch eine Verunsicherung, wie sie sich überhaupt verhalten sollen, zum Beispiel in heterosexuellen, heteronormativen Paarbeziehungen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, und das kennen wir aus ganz vielen anderen Diskriminierungsverhältnissen, Abwertungsverhältnissen, aus Klassismus, aus Rassismus, aus Behindertenfeindlichkeit, ist, dass sich Gruppen, wenn sie sich besonders sehr schwach fühlen, sich aufwerten wollen. Und das tun sie, indem sie andere abwerten. Und dieses ganz klassische Muster, das findet hier statt, ne? Also der Mechanismus läuft einfach ab. Man spaltet sich selbst ab, man wertet andere ab und versucht dann auch zu stilisieren, dass man mit diesen anderen keine Gemeinsamkeit hat. Das ist dabei ganz wichtig, dieses Fremdmachen, dieses Anderen. Und das passiert im Moment tatsächlich bei vielen misogynen Menschen, misogynen Dynamiken, Äußerungen, die wir erleben, auch in den Medien.
Was entstehen dadurch für Gefahren, besonders eben für Frauen in der Begegnung mit einem Misogynen jetzt im Allgemeinen?
Also es fängt bei ganz, ganz geringen, niedrigschwelligen Gefahren an, würde ich sagen. Also sowas wie, dass wir es mit Prozessen von Silencing zu tun haben. Also dass Frauen tatsächlich einfach zum Schweigen gebracht werden sollen. Das passiert ganz unbewusst. Da wird dann immer nachgefragt, bist du dir wirklich sicher? Ist das faktenbasiert, was du da sagst? Ja. Und so weiter und so fort. Das geht dann in so Prozesse hinein, wie so ein, das ist so ein Mansplaining, ne? Ich erkläre dir die Welt. Oder ein Gaslighting, dass man einfach auf ganz andere Prozesse auf einmal verweist, auf andere Themenfelder und vom Thema ablenkt, um die andere Person zu diskreditieren. Ne? Und einfach diese Diskursposition den Frauen einfach abzusprechen. Und das schwächt sie. Wir sehen das zum Beispiel bei ganz vielen PolitikerInnen in der aktuellen Debatte. Also Ricarda Lang, die Grünen-Politikerin, hat im Moment so viele Shitstorms täglich auf Twitter, aber auch auf anderen sozialen Medien zu erleben, wie kaum eine andere Politikerin. Und da fühlen sich sogar schon CDU-Politiker in der Pflicht, solidarisch beizuspringen und zu sagen, Leute, stopp, so weit unter die Gürtellinie wollen wir hier nicht schießen. Aber da geht es um so etwas. Das heißt, wir haben es zu tun mit persönlichen Angriffen, Diskriminierung, aber auch welche, die auch tatsächlich eine berufliche Autorität, Kompetenz absprechen, tatsächlich auch damit auch Karrieren zerstören können. Und es geht noch viel weiter. Also wenn wir in die wirklich frauenhassenden Debatten reingehen wollen, da sprechen wir auch gleich nochmal über die Incels.
Ja.
Dann geht es auch in Debatten, die tatsächlich zur Vergewaltigung aufrufen, auch zur Vergewaltigung von Minderjährigen und auch zum Frauenmord und wirklich zu Femiziden aufrufen. Und tatsächlich werden die ja auch durchgeführt. Also wir haben da einige Fälle von Amokläufen, die tatsächlich auch aus der Incel-Szene heraus gestartet worden sind.
Ja, genau, dann wenn wir gerade schon mal bei den Incels sind, dann können wir da ganz kurz noch unsere Frage einschieben und vielleicht auch noch kurz für unsere HörerInnen erklären, was denn Incels sind, weil ich weiß nicht, ob jeder mit dem Begriff vertraut ist. Aber im Internet liest man das ja immer wieder und es ist die Abkürzung ja für Involuntary Celibate. Also bezeichnet sich eben eine Gruppe von Männern, die unfreiwillig keinen Sex haben und sich dadurch gegen die Frauen zusammengeschlossen haben. Und genau, wenn wir da gerade schon dabei sind, wo liegen denn da vielleicht auch die Unterschiede zu Misogynen? Also sind Incels einfach eine extremere Gruppierung von Misogynen oder ist es, also inwiefern kann man denn da so Unterschiede ziehen?
Naja, sie sind auf jeden Fall, also sie haben Schnittmengen mit misogynen Gruppen und mit misogynen Äußerungen, aber sie sind radikalisiert. Und wir sind nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, sondern wir sind in einer extremen Randgruppe gelandet. Die Incels haben sich sozusagen, also das ist eine geschlossene Ideologie, in der vollkommen klar ist, dass Männer, vor allen Dingen heterosexuelle Männer, von Frauen ausgenutzt werden, also auf jeder Ebene ausgenutzt werden. Also zum Sex zum Beispiel gezwungen werden, damit Frauen sich fortpflanzen können, damit Frauen sozusagen über diese Macht des Gebärens sich stilisieren können. Man merkt schon, das wird, also das ist sehr verschwörungstheoretisch.
Ja, auf jeden Fall.
Frauen sind von Natur aus böse, sie sind oberflächlich, sie sind narzisstisch. Also diese Zuschreibung, das ist ja schon gar keiner Debatte mehr zugänglich, auch was da passiert. Und Frauenhass ist ein konstituierendes Moment in der Incel-Ideologie.
Okay.
Aber darüber hinaus gibt es ja noch andere Momente. Also Rassismus spielt eine große Rolle. Gewaltverherrlichung spielt eine große Rolle für die Incels. Und tatsächlich auch sowas wie Kapitalismuskritik auf eine ganz krude Art, weil diese Männer sich halt einfach so als wahnsinnig benachteiligt empfinden und als ausgeschlossen aus gesellschaftlichen Mitbestimmungsprozessen.
Und dadurch entsteht ja auch diese gewisse Frustration, nicht nur sexuelle Frustration, die diese Männer haben, sondern auch eine allgemeine Frustration mit der Welt um sich rum.
Genau.
Also wenn Sie sagen, es hat ganz viel, also diese ganzen verschiedenen Themen, diese Weltansicht, diese Kapitalismuskritik, das lässt sich bestimmt auch mit Homophobie verknüpfen, oder? Sind diese Menschen dann gleichzeitig, also kann es sich auch auf Homophobie anwenden lassen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Thema. Also es geht auch bei den Incels, geht es manchmal auch um Männer, nicht oft, aber vor allen Dingen geht es gegen Frauen, aber es geht auch zum Beispiel gegen sexuell aktive Männer, weil die sozusagen eine Bedrohung für sie darstellen. Zum einen und zum anderen, weil sie denken, die sind sozusagen der Ideologie der fortpflanzungswilligen Frau erlegen. Und zum anderen geht es auch um Homophobie. Und das betrifft dann halt eben auch lesbisch sein, schwul sein. Das sind alles Abarten, die in ihrem eigenen Weltbild der sexuellen Enthaltsamkeit, wie erzwungen die auch immer sein mag, letztlich vorkommen dürfen. Und das sind einfach Perversitäten, die sie halt aufs Schärfste auch bekämpfen.
Also letztendlich der schöne Mann oder der sexuell aktive Mann ist der Endgegner der Incels oder ist es die schöne Frau?
Ich würde schon sagen, es ist eher die schöne Frau, weil ich glaube, tatsächlich in dem, was wir analysieren können, was sich dann tatsächlich umschlägt an Hass in der Vernichtungslogik, ist es bei den Incels, ist es eher die Frau. Also es ist tatsächlich, wir haben sehr, also Frauenhass ist das stärker drunter liegende Moment. Aber es ist total richtig, das was Sie sagen, weil nämlich sonst sind es eher nämlich die homosexuellen Männer, weil die spiegeln nämlich ja, dass es eine andere Art von Männlichkeit geben kann. Also gerade in der Homofeindlichkeit ist das ein großes Motiv, was wir kennen eben aus und auch Queerfeindlichkeit, dass das den heterosexuellen Männern so stark gespiegelt wird, dass es anders geht, dass sie genau das absolut vernichten müssen. So, aber bei der Incel-Debatte würde ich eher sagen, es geht um die Frauen, die wissen, was sie wollen und sich das auch nehmen.
Okay, krass. Ja. Auch der Begriff der Misandrie, also des Männerhasses, ist uns im Laufe unserer Recherche über die Wege gelaufen. Was versteht man darunter?
Naja, es ist einfach das Pendant sozusagen zur Misogynie. Und tatsächlich ist das etwas, was ist einfach auch wie die Misogynie eine Ausformung von Sexismus. Ne? Also es ist sozusagen ein Diskriminierungsverhältnis, was auf sexistischen und oft auch einfach biologistischen, aber eben dem Falle vor allen Dingen geschlechtlichen Merkmalen beruht. Und hier wird halt alles, was männlich ist, abgewertet. Misandrie begegnet uns zum Beispiel in sehr stark separatistischen, feministischen Bewegungen. Begegnet uns aber auch zum Beispiel eben in der Incel-Community, in dem Kontext, in dem wir gerade darüber gesprochen haben. Ne? Also gegen diese sexuell aktiven Männer, gegen die Männer, die sich halt auch mit Frauen zusammentun oder auch homosexuelle Männer. Diese Männer, diese Art von Männlichkeit wird dann auch mit abgewertet oder beziehungsweise die wird dann bekämpft.
Also kann Männerhass auch also von anderen Männern kommen?
Absolut. Und Frauenhass kommt auch von Frauen. Ja. Also das ist nicht daran gebunden, welches Geschlecht man selber hat. Es gibt diese verinnerlichte Feindlichkeit, diese verinnerlichte Menschenfeindlichkeit. Es gibt auch verinnerlichte Homophobien und so weiter und so weiter. Das hat mit dem eigenen Geschlecht, was ja ohnehin auch oft sehr oft konstruiert und fluide ist, hat das gar nichts zu tun, sondern es sind einfach gesellschaftliche, sozial anerzogene Haltungen, Einstellungen. Und die können wir, egal welches Geschlecht wir haben, auf egal welches Geschlecht anwenden. Und das passiert. Und wenn das passiert, dann muss man einfach Vorsicht walten lassen, weil das geht oft in sehr diskriminierende, in zerstörerische, teilweise lebensbedrohliche Handlungen über.
Kommen wir nochmal zurück zu der Misandrie, zum Männerhass. Birgt der denn auch versteckte Gefahren oder birgt er Gefahren?
Absolut. Also das, was sozusagen für misogyne AkteurInnen gilt, gilt genauso für misandrische AkteurInnen auch. Also wir haben es, wie gesagt, wir haben es mit menschenfeindlichen, sexistischen Bewegungsformen zu tun. Und da muss man ganz doll aufpassen, ne? Also so ein Spruch zum Beispiel wie alle Männer sind Vergewaltiger, den würde ich nicht unterschreiben. Das war mal lange Zeit ein großes Motto der zweiten Frauenbewegung und auch der Lesbenbewegung. Aber Vorsicht mit diesen sexistischen Unterstellungen und lasst uns genau hingucken, über was wir reden, wen wir vereinnahmen. Die Debatte ist oft viel komplexer.
Eine Frage, die ich noch habe, ist, kann man denn Männerhass dann so als Antwort vielleicht darauf sehen, auf jahrtausendelangen Frauenhass? Also glauben Sie, dass so misandrische Züge daraus entstehen, dass vielleicht Frauen lange Zeit einfach als das unterdrückte Geschlecht galten oder immer noch gelten und dadurch gerade diese Misandrie entsteht?
Naja, klar, also das sind immer Gegenbewegungen, ne? Also wir erleben sehr viel rhetorische, das zeigt die Geschichte, immer wieder Wellenbewegungen. Also gerade auch zum Beispiel bei Emanzipationsbewegungen, bei politischen Äußerungen und so weiter und so fort. Und wenn etwas zu extrem wird, dann wird sich dagegen eine Gegenbewegung formieren und wird versuchen, das wiederum zu bekämpfen. Und das endet dann aber eben in diesem sehr feindseligen Teufelskreis. Man muss da irgendwo einen Cut machen und muss sagen, nein, lass uns gucken, welche Mechanismen dem zugrunde liegen. Ich würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, von der Aufstellung her, vom philosophischen Konzept und vom soziologischen Konzept und der Umsetzung ist das gleich, weil sie beide beruhen auf Sexismus. Aber in der, wie sich es gesellschaftlich darstellt, wie es sich äußert, wie es sich artikuliert, haben wir es eher mit einem Verhältnis 70 zu 30 oder 80 zu 20 zu tun. Und deswegen wäre ich auch vorsichtig, das zu vergleichen
Ja, auf
oder
jeden Fall.
gleichzustellen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da haben wir es sozusagen auch mit einer Minderheitenbewegung zu tun, die überhaupt nicht so gefährlich ist, weil sie sich gar auch nicht so gewalttätig
Ja,
äußert.
ja.
Und wir da auch keine Übergriffe, tätlich Übergriffe erleben, die so stark sind wie aus der misogynen oder aus der Incel-Community heraus.
Ja, auf jeden Fall. Gerade zu dem Thema habe ich auch noch einen interessanten TED-Talk mir mal angeschaut und den würde ich auch empfehlen. Von Cassie Jay. Sie taucht da als Feministin, also durch ihre feministische Brille, in die Welt der Männerrechtler ein und beleuchtet so ein bisschen das Thema Misogynie von einer anderen Perspektive. Also der TED-Talk heißt Meeting the Enemy: A Feminist Comes to Terms with the Men's Right Movement. Und also, falls sich irgendwer noch für das Thema interessiert, kann man da gerne mal reinschauen. Nur so als Zwischenempfehlung. Genau, ich glaube, das war auch tatsächlich schon das Ende unserer ganzen Fragerunde. Haben Sie denn noch irgendwas, was Sie noch unbedingt loswerden möchten?
Ja, vielleicht ein Appell. Das sind tatsächlich ja auch schlimme Bewegungen und schlimme Äußerungen, die wir gerade erleben. Und generell erleben wir ja auch eine Zuspitzung von menschenfeindlichen Artikulationen in den Medien, in der Politik und so weiter und so fort. Die Spirale dreht sich relativ hoch. Die Menschen werden auch immer gewaltbereiter und auch sind nicht mehr so dialogbereit. Und deswegen, aber wenn wir jetzt noch mal auf dieses Feld von Misogynie gucken und auch von Antifeminismus und Antigenderismus, dann glaube ich, dass da ganz viel noch getan werden muss. Also es muss sehr viel in feministische Bildung investiert werden. Es muss sehr viel in feministische Forschung, queerfeministische Forschung investiert werden. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, sich da zu vernetzen. Und gerade wenn wir diese Übergriffe erleben und wenn wir die lesen, wenn wir die sehen, zum Beispiel auf Social Media, aber auch woanders, dann ist es auch wichtig und das ist wichtig für alle Geschlechter. Deswegen auch hier nochmal ein Appell an die Männer, sich zu solidarisieren, diese Äußerungen nicht einfach so stehen zu lassen, sondern in diese Debatten reinzugehen, und sich solidarisch zu erklären, diesen Debatten nicht die Diskurshoheit zu überlassen.
Ja, auf jeden Fall. Und dem Ganzen erstmal eine Plattform zu geben. Und das ist ja das, was wir im Grunde auch erstmal versuchen, hier so ein bisschen zu beginnen.
Genau.
Absolut.
Wow, das waren jetzt ganz schön viele mega interessante Infos auf einmal. Das muss ich erstmal verarbeiten.
Also ich für meinen Teil fand total interessant, wie sie die unterschiedlichen Gefahren eingestuft hat, die sich in der Begegnung mit einem Misogynen ergeben können. Also wie sich das so steigert. Dabei ist schon auf der sozusagen niedrigsten Ebene, fand ich das schon total heftig.
Ja, total interessant. Aber auch, wie sie meinte, dass Misogyne wirklich nicht nur Kritik an Frauen äußern, beziehungsweise ihre Abneigung Frauen gegenüber äußern, sondern dass es auch wirklich so eine komplett systemische Kritik ist und sich auch gegen den Kapitalismus und das Sozialsystem richtet. Das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht.
Ich hatte auch keine Ahnung. Allerdings war es das noch gar nicht. mit Gästen für heute, denn
wir haben heute Frau Professor Dr. Martina Thiele hier eingeladen. Sie ist Professorin für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen und mit ihr wollen wir das Thema ein bisschen weitergehend besprechen, um besonders auch den Bezug zu den Medien herzustellen. Herzlich willkommen, Frau Thiele. Es freut uns sehr, dass Sie auch sich heute für uns Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich freue mich auch total, dass Sie heute hier sind. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, damit auch die HörerInnen ein Bild von Ihnen bekommen oder vielleicht auch mit was Sie sich sonst so bei Ihrer Arbeit beschäftigen?
Ja, also ich bin Medienwissenschaftlerin, auch Kommunikationswissenschaftlerin, also je nachdem, an welchem Institut, an welcher Uni ich gerade gelehrt habe. Unser Fach ist ja mit beiden Bezeichnungen sehr verbunden und ich bin jetzt seit Mai 2020 am Institut für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und habe hier den Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn wir heute über Feminismus sprechen, über Frauenhass, Misogynie, dann ist die Verbindung zu gesellschaftlicher Verantwortung ja schon sehr deutlich. Also, dass wir versuchen, diese Hassphänomene zu erkennen, zu bekämpfen letztlich auch. Und ja, zu meinen Forschungsschwerpunkten gehört die Theorie oder die Theorien, die wir hier haben in der Medienwissenschaft. Ich beschäftige mich sehr viel mit Geschichte und ein weiterer Schwerpunkt sind Stereotype, in Medien verbreitete und durch Medien konstruierte Stereotype und Vorurteile. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, das uns heute interessiert. Also die ganze Bandbreite der medienwissenschaftlichen Themen muss ich ja auch behandeln, darf ich behandeln. Und das macht mir sehr viel Freude.
Das freut uns. Also dann sind Sie wirklich die perfekte Ansprechpartnerin für unsere heutige Folge. Wir haben mit der Gästin, die vor Ihnen da war, bereits über die Gefahren gesprochen, die Misogynie mit sich bringen kann und wie man vielleicht auch Frauenhass definieren kann, also eher die allgemeinen Fragen. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen auf die Medien beziehen und fragen uns, so welche Plattformen denn möglicherweise von Misogynen genutzt werden, um sich auszutauschen oder wie das überhaupt stattfindet, dieser Austausch.
Ja, das ist natürlich ein bisschen auch national, kulturell verschieden. Also wir haben eine starke Bewegung in den USA, wo dann eben auch die dort beliebten Social-Media-Plattformen vor allen Dingen benutzt werden. Also Reddit ist immer wieder ein Thema, Telegram, Instagram, alles Mögliche, was geläufig ist, was gerade in ist. Ja, also auch da gibt es ja bestimmte Wellen, wird genutzt, ob das TikTok ist, ob das Snapchat ist, YouTube, es gibt eigene Kanäle. Also man spricht inzwischen von einer Manosphere, ja, also der Begriff der Public Sphere ist ja seit Habermas bekannt, aber dass es eben auch nochmal diese Manosphere gibt als Teilöffentlichkeit, als Gegenöffentlichkeit. Maskulinisten bezeichnen sie auch als alternative Öffentlichkeit zum Mainstream. Das zeigt sich sehr deutlich. Und was auch durch die Forschung klar geworden ist, ist eine gewisse Flexibilität. Ja, wenn das eine nicht mehr funktioniert, dann geht man auf eine andere Plattform. Und ein ganz wichtiges Tool der letzten Jahre ist Wikimania gewesen. Okay. Also so wie Wikipedia, die Enzyklopädie, die wir alle sehr viel nutzen. Und Wikimania sieht genauso aus wie Wikipedia, wird aber betrieben von Maskulinisten. Und sie haben 2019 behauptet, jetzt leider müssten sie das einstellen, obwohl sie so erfolgreich sind. Sie hätten 5.400 Artikel veröffentlicht und haben dann eine Spendenkampagne gestartet. Und diejenigen, die das ein bisschen beobachtet haben, haben aber sehr schnell gesagt, ist das jetzt wirklich das Aus? Oder wo gehen die jetzt hin? Und das ist genau diese Flexibilität, die man über einen längeren Zeitraum, wenn man sich mit den Medien der Misogynen befasst, erkennen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also gibt es wirklich so Plattformen, über die sich die Misogynen über die Zeit dann austauschen?
Ja, natürlich. Ja. Und dann ist aber nochmal die Frage, was ist tatsächlich sichtbar? Was kann man verfolgen, indem man vielleicht dann da einen Fake-Account auch macht und kann das beobachten? Und wo sind es geschlossene Gruppen? Also vieles kriegen wir halt gar nicht mit.
Ja.
Aber dass es inzwischen eine sehr gut vernetzte internationale Szene auch gibt, das wissen wir durch die schlimmen ja, Attentate auch der letzten Jahre.
Ja, genau, wenn Sie eben gerade sagen, dass auf Social Media es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, Gruppierungen zu formen. Sind Sie denn der Meinung, Frauenhass verstärkt sich und wird extremer durch Social Media, eben gerade an Beispielen von solchen Attentaten?
Ja, also was deutlich ist, ist, dass diejenigen, die dort, also die Protagonisten, sind natürlich besser vernetzt und bestätigen sich gegenseitig. Das ist das gefährliche Phänomen. Also dass diejenigen, die vielleicht eigentlich eine Minderheit sind, aber glauben, wir sind viele, ja, und fühlen sich dann auch bestätigt in ihrer Weltsicht und stacheln sich in gewisser Weise auch gegenseitig auf, dass jetzt mal was geschehen muss, ja, weil jetzt haben wir lang genug geredet, jetzt muss mal was passieren. Und es gibt dann diese programmatischen Texte, die Manifeste, beispielsweise wie bei Breivik. Und dann ist der entscheidende Schritt vom Gedanken zur Tat. Und das haben wir in den letzten Jahren leider auch des Öfteren gehabt. Also, dass sich dieser Hass auf alles und vor allen Dingen auf Frauen dann auch in Gewalt manifestiert.
Ja, ja, also es ist ja eben gerade auch einfacher für die Leute, wenn sie sich in, also für die Misogynen in diesem Fall, wenn sie sich in diesen kleineren Gruppen gruppieren und sich dann eben durch ihre Bubble immer wieder in ihren eigenen Meinungen bestätigt fühlen. Also das ist ja natürlich schon eine heftige Sache. Aber wenn man sich mal überlegt, wie es vor Zeiten von Social Media war, natürlich gab es auch die Zeiten vor Social Media, müssen wir auch mal betrachten, da gab es ja mit Sicherheit auch Misogynie. Aber gab es da auch diesen Austausch oder wie hat der da so stattgefunden?
Ja, also das ist dann wirklich auch eine öffentlichkeitstheoretische Frage. Ne? Wo hat man sich früher ausgetauscht und Bestätigung gefunden? Und dann kommt sofort der Stammtisch ins Spiel, ja? Oder es sind eben andere Gruppen, Vereine, wo man sich sehr einig ist. Ja, welche Rolle Männer haben und welche Rolle Frauen haben. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann irgendein Skatclub sein, das kann ein Fußballverein sein, das kann ein politischer Zirkel sein, wo auch immer. Ja? Also der Austausch findet natürlich so oder so statt, egal welche Medien wir jetzt nutzen.
Ja.
Und gleichzeitig muss man aber schon sagen, es hat es immer gegeben, es hat immer auch Gewalt gegen Frauen gegeben. Und trotzdem mit Web 2.0 und Austausch untereinander und globaler Vernetzung hat das nochmal eine neue Dimension und einen neuen Schub bekommen.
Also hat sich das quasi von der normalen Öffentlichkeit in die mediale Öffentlichkeit so ein bisschen verschoben.
Ja, naja, mediale Öffentlichkeit war es immer. Also die Frage ist, ist das eher so interpersonell oder dann eben medial vermittelt, egal ob das jetzt digitale Medien sind oder nicht, passiert. Und es hat auch früher schon, also in den traditionellen Medien wirklich Pamphlete gegeben, ja, die waren menschenverachtend, die waren frauenverachtend und da hat es auch sehr viel Zustimmung gegeben. Also denken Sie nur an solche Kampagnen wie Stern, ich habe abgetrieben, Paragraph 218, was ist da für ein...
Das haben wir in unserer zweiten Folge auch schon thematisiert, das müssten die HörerInnen auch erkennen.
Ja, also auch da hat es ja ein mediales Echo gegeben von... Leuten, häufig Männern, Leserbriefschreibern, die gesagt haben, die Weiber, die sind ja so. Ne? Und so gesehen ist es kein neues Phänomen, aber ein Phänomen, was sich nochmal extrem verstärkt hat. Und ja, wo wir aufmerksamer auch geworden sind, weil wir es ja doch auch mitbekommen. Ja.
Ja. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, wegen den Gefahren. Also insgesamt bergen das Internet und die sozialen Medien ja extrem viele Gefahren von der negativen Beeinflussung, Diskriminierung und bis zu Gewalt. Sehen Sie irgendwelche expliziten Gefahren und Folgen von dem Austausch auf Social Media, speziell wenn es eben um so ein Thema wie Frauenhass geht?
Naja, also ich glaube schon, dass Frauen, gerade auch Frauen, die erfolgreich sind, in der Öffentlichkeit stehen, sich sehr genau überlegen, was mache ich auf Social Media und wie öffentlich bin ich dann tatsächlich? Gebe ich zum Beispiel Gelegenheit, dass man mich zupostet und dann eben auch ich die Hasskommentare von Misogynen da stehen habe und sie nicht wieder wegbekomme. Ja? Also es ist ein Schritt, den man sich sehr, sehr gut überlegen soll und es gibt eben genügend Berichte von öffentlich agierenden Frauen, Feministinnen, die ja wirklich von Hatern in eine Situation gebracht worden sind, wo es auch real gefährlich geworden ist, ja, wo gedroht wurde, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, deine Kinder sind in der und der Schule und
Das ist natürlich dann auch schwer, das sowas nicht an sich ranzulassen, genau. Und dann so einfach Abstand zu nehmen davon.
Ja, also das eine ist, wie agiere ich tatsächlich dann öffentlich in den Medien, und gleichzeitig haben wir ja immer auch noch ganz reale Formate. Ja? Also ich habe das selber schon beobachten können auf Konferenzen, auf Tagungen, wo es dann ja einen Vortrag gegeben hat, dass in der Diskussion im Anschluss an den Vortrag Leute aufstehen, auch sehr gezielt. Also man kennt die dann schon. Die kommen zu diesen Tagungen und haben dann da mal eine Frage. Oh, wow. Und dann wird es richtig heftig. Also dann kommt natürlich auch der Vorwurf, das sei ja alles männerverachtend und in Wirklichkeit sei das Misandrie, ja, und die Männer seien die wirklich Unterdrückten und so weiter.
Ja, solche, so eine Situation hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass ich war in einem Vortrag und das ging um, es waren Frauen in der Sexbranche, das war in meinem Auslandssemester. Und es waren tatsächlich fast nur Frauen in diesem Raum, weil es natürlich auch ein relativ feministisches Thema war. Und es war super, super interessant. Und am Ende ist ein Mann, der einzige Mann, der im Raum war, ist aufgestanden und hat diese gesamte Forschung, die die präsentiert haben, komplett hinterfragt und hat gesagt, das stimmt doch alles gar nicht und wir sind ja eigentlich die unterdrückte Minderheit und dass es gar nicht so schlimm ist für die Frauen in der Sexbranche. Und dann konnten das alle gar nicht glauben, so, und wir saßen da alle, und ja, das war auf jeden Fall auch heftig, wo ich das mal persönlich so erlebt habe.
Ja, das passiert.
Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben.
Und das ist häufig sehr gezielt, und meistens ist dann das Argument, ja, welche Zahlen haben wir denn? Ja.
Mhm, genau.
Und mit Dunkelziffern kann man dann natürlich nur bedingt argumentieren. Und wir haben dann immer diese klassische Täter-Opfer-Umkehrung. Ja, also das gehört wirklich auch zum Narrativ der Misogynen, also der ganzen Manosphäre. Wir sind die eigentlichen Opfer. Mhm. Und
daher kommt ja auch dieser Begriff, dieser Whataboutism.
Ja, was also, ist eigentlich mit uns? Ist,
genau.
Ja. Ja.
Genau, das ist natürlich alles ein ziemlich heikles Thema, wenn wir da so darüber sprechen. Und es ist natürlich auch schwer, damit umzugehen, also mit Misogynie. Und was würden Sie denn sagen, kann man als Frau oder vielleicht auch als Mann dagegen tun? Oder wie kann man damit umgehen, wenn man online einem Frauenhasser begegnet? Also muss man heutzutage vielleicht auch Angst haben?
Angst und Vorsicht ist immer gut, ja. Ansonsten, wie gesagt, der erste Schritt wäre zu überlegen, mache ich das tatsächlich? Ja? Will ich Öffentlichkeit herstellen? Gehe ich mit meinem Namen, mit meiner Person da rein? Dann muss ich was aushalten. Und gut ist auf alle Fälle, vernetzt zu sein mit anderen, nicht alleine zu sein. Also genauso wie, wenn man abends ausgeht, ja, dass man vielleicht dann sich zusammentut für den Heimweg. So ist es auch in den sozialen Medien, dass man dort nicht allein unterwegs sein sollte, sondern wenn man merkt, da ist ein Troll, da ist jemand, sind ja meistens nur einige wenige, die dann unter verschiedenen Namen immer wieder ihren Hass da rauskübeln, dass man zusammen Gegenargumente bringt. Mhm. Und ich meine, immer wieder diskutiert wird auch, soll man das ironisieren, wie viel Humor, Ironie ist da möglich. Gut ist auch, die Leute direkt anzusprechen und zu sagen, kannst du das nochmal erklären? Warum glaubst du, dass das so ist? Das geht aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, dass man...
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das sich denn lohnt, überhaupt da zu diskutieren, weil ich meine, die Personen haben meistens so eine eingefahrene Weltsicht.
Ja.
Ich glaube, die wollen gar nicht von logischen Argumenten überzeugt werden.
Nein. Ja. Dafür muss man natürlich auch ein Gespür entwickeln. Ja? Also mit wem lohnt sich die Debatte und wo sollte man sich überhaupt gar nicht drauf einlassen? Also anderes Beispiel, ich kriege immer wieder auch Einladungen zu Podien und Talkrunden, die dann total paritätisch besetzt sind, sehr ausgewogen. Und es gibt schon bestimmte Leute, da frage ich mich, möchte ich mit denen auf einem Podium sitzen? Ja? Mhm. Weil man, wenn die bestimmte Aussagen getroffen haben, erstmal wieder ganz von vorne anfangen muss, um Gegenargumente zu bringen. Ja? Und wirklich Falschaussagen auch richtig zu stellen. Und dann ist die Zeit meistens schon vorbei. Ja? Und dass man dann sein eigenes Anliegen rüberbringen konnte, das. Mit wem lohnt sich die Diskussion? Ja. Gute Frage.
Sie hatten das auch gerade ja schon gesagt, dass häufig man dann die Leute fragen soll, können Sie das nochmal erklären?
Ja.
Und meistens ist es ja dann so, dass die Person das dann gar nicht mehr erklären kann, was sie eigentlich gemeint hat, weil sie dann mit der Erklärung total überfordert ist. Sie hatten vorhin kurz schon mal angeschnitten mit, also im Prinzip Männerhassern, also Frauen, die Männer hassen, also Misandrie. Wie tauschen sich die denn aus oder wie, woran erkennt man sie im Netz?
Also Moment mal. Männerhasser. Mhm. Ja. Auch da würde ich sagen, das ist erstmal eine Behauptung und wird auch sehr gezielt strategisch eingesetzt. Der ganze Feminismus basiere ja auf Männerhass und das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Mhm.
Also, das ist ja auch eins der klassischsten Vorurteile über Feminismus, dass Feminismus dafür da ist, die Geschlechterrollen umzudrehen und nicht Gleichberechtigung herzustellen.
Falsch. Also wirklich nicht nur aus einem humanistischen und einem feministischen Anspruch heraus würde ich sagen, ich bin Feministin, aber ich bin bestimmt nicht Männerhasserin.
Auf gar keinen Fall.
Ja. Und deswegen müssen wir auch nochmal den Unterschied zwischen Misogynie und Misandrie sehr deutlich machen. Ja. Und schauen, wie sind denn tatsächlich die Machtverhältnisse über Jahrhunderte in unseren Gesellschaften. Und es geht natürlich immer auch um diese Angst der weißen, jungen und alten Männer, ja, also überhaupt Männer, um Machtverlust, um den Verlust von Privilegien. Und wir müssen einfach schauen, ist das jetzt ein Phänomen, was systematisch angelegt ist? Gibt es bestimmte Strukturen? Gibt es einen institutionalisierten, ja nicht Hass, aber eben auch Ausgrenzung von Männern oder Frauen? Und es sind eben doch immer die Frauen, ja, die ausgegrenzt sind. Ist es irgendwie historisch, biologisch legitimiert und begründet, ja, und gesetzlich verankert? Und wenn man diese verschiedenen Kriterien berücksichtigt, dann merkt man, dass Misogynie wirklich ein Phänomen ist, Misandrie eher ein behauptetes.
Mhm. Ja. Also Sie meinen, da kann erst recht gar kein Austausch in den sozialen Medien stattfinden, weil das Phänomen einfach nicht existiert.
Das ist eine falsche Gleichsetzung, ja, die aber eben auch bewusst vorgenommen wird. Ne, dass man dann immer sagt, wir sind doch eigentlich und wir sind doch die Benachteiligten und jetzt haben die die Macht übernommen. Und also wie gesagt, das ist klassisch, ja, das in der ideologischen Auseinandersetzung, in der es letztlich auch um kulturelle Hegemonie geht, immer wieder behauptet wird, wir sind die Minderheit, aber das wird dann behauptet von denen, die nicht unbedingt die Minderheit sind.
Ja, da sind wir eben wieder bei der Opferrollenumkehrer, die da auf jeden Fall immer wieder stattfindet. Wir sind tatsächlich, glaube ich, schon bei unserer letzten Frage angekommen. Wie können wir denn oder wie kann man allgemein Ihrer Meinung nach achtsam mit dem Thema umgehen und vielleicht auch darüber aufklären, was Misogynie ist und wo auch die Gefahren liegen, so als Privatperson?
Also ich würde vielleicht wirklich so ansetzen, dass man, wenn jemand dieses Vergleichs- oder Gleichsetzungsargument bringt, nochmal fragt, ist das wirklich das Gleiche? Mhm. Also was haben wir für historische Erfahrungen? Wie sehen die Zahlen aus? Wo findet tatsächlich Unterdrückung von Frauen statt? Ja, also bestes Beispiel, was wir jetzt gerade ganz aktuell haben, ist Iran, ja, wo viele protestierende Frauen und gerade auch diejenigen, die ins Exil gegangen sind, Frauenrechtlerinnen, sagen, liebe Männer, ihr habt uns wirklich auch über Jahrzehnte im Stich gelassen. Ja? Ihr habt irgendwie gar nicht gesehen, dass hier ein Menschenrecht in Frage gestellt ist. Jetzt merken wir, es betrifft uns alle, aber es hat vor allen Dingen immer die Frauen betroffen. Ja. Also zurück zu Ihrer Frage, wenn jemand so eine Gleichsetzung vornimmt, sind wir jetzt nicht die Unterdrückten? Dann muss man noch mal genauer schauen und argumentieren und kann dann vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Ja. Wenn man aber merkt, das ist ein dermaßen geschlossenes Weltbild und unverrückbar, dann lohnt es vielleicht die Mühe nicht mehr.
Mhm, ja.
Da in die Diskussion zu treten, weil, ich würde es immer wieder versuchen, aber es kostet viel Kraft und Zeit.
Manchmal ist es schon schade, wenn man dann einer Person gegenübersteht, die eben sich einfach nicht überzeugen lässt und man doch dann aber sagt, aber es ist doch eigentlich nicht so schwierig zu verstehen. Wieso möchtest du mich denn nicht hören?
Also ich merke es jetzt ein bisschen, ich beschäftige mich schon lange, lange mit Political Correctness, mit jetzt Cancel Culture ist der neue Kampfbegriff, immer wieder in dem Zusammenhang, dass man ja gar nicht mehr sagen könne heutzutage. Ja? Mhm. Das ist ein altbekanntes Phänomen. Wir kennen es ohnehin aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft, Theorie der Schweigespirale. Ist das wirklich so? Ja? Können, also gerade auch wir in Deutschland, ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben wirklich eine freie Gesellschaft, in der jeder, jede sagen kann. Und durch Social Media, durch Web 2.0 noch mal mehr. Wir haben so viele Kanäle, dass wir jetzt eigentlich eher das Problem haben, der Fragmentierung. Ja?
Zu viel zu sagen.
Ja, ja, alle posten irgendwas raus und kriegt man es noch voneinander mit. Und deswegen bin ich immer sehr dafür, dass wir auch irgendwie noch öffentliche Foren haben, wo genau das diskutiert wird und wir versuchen, möglichst viele zu erreichen und mitzunehmen. Also deswegen sehe ich auch mit großen Bauchschmerzen jetzt die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Ja, auf jeden Fall. Es rutscht halt immer mehr in diese Bubbles rein und jeder ist dann so in seiner Welt und dann dieser Austausch geht da, also so habe ich das Gefühl, auch ein bisschen verloren, weil jeder eben so in seiner eigenen Welt ist. Aber gerade nochmal zurückkommt zur Frage, glaube ich auch, ist relativ wichtig, dass man auch nicht nur mit Misogynen über das Thema spricht, sondern eben auch mit anderen Menschen, weil gerade diese Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass das ein wirklich verbreitetes Phänomen ist und dass wir vielleicht auch alle davon indirekt oder sogar direkt betroffen sind.
Absolut. Also
ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Also das finde ich auch, dass man so in seinem Kreis anfängt, ja, also wirklich interpersonelle Kommunikation, dass man sich mit seinen Geschwistern, seinen Eltern, seinen Freunden, seiner Peer Group austauscht und sagt, wie ist es denn jetzt? Warum kriege ich diesen Job nicht? Oder warum werde ich für diese Aussage stärker kritisiert als du? Ja? Mhm, weil ich eine Frau bin oder was? Ja,
ja, genau. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sich das immer vor Augen zu halten.
Oft finde ich es auch ganz krass, wenn man dann hinterher über Aussagen oder Handlungen von anderen Leuten nachdenkt und dann merkt, dass es eben dann mit der verinnerlichten Misogynie auch von diesen Menschen halt die einfach ausgedrückt hat. Also wenn Leute kommentieren, was man trägt oder unter Bildern eben von Frauen kommentieren, dass man, dass diese, wenn sie leicht bekleidet ist, niemals einen Mann finden wird und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nicht direkt Frauenhass, aber so im Inneren, wenn man dann länger drüber nachdenkt, leider dann schon.
Ja, und darauf zu reagieren und zu sagen, Moment mal, warum wird das jetzt als Thema ganz groß gefahren? Ich weiß nicht, welche Perlenkette Angela Merkel trägt oder ob sie eine blöde Frisur hat oder so. Ja, dass man genau diese Geschlechterzuschreibung, Stereotype auch in Frage stellt.
Wir haben ja jetzt beide Gäste befragt, wie man einem Misogynen begegnet. Hattest du denn schon persönliche Erfahrungen mit solchen Personen?
Ich muss sagen, für meinen Teil hatte ich noch nie eine persönliche Begegnung mit jemandem, jedenfalls keine, an die ich mich so genau erinnern kann. Also mit jemandem, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, mein Gegenüber hasst Frauen oder verhält sich so grundlegend frauenfeindlich. Hast du da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht, bei denen es so offensichtlich war?
Voll oft erlebt man den Frauenhass ja nicht so mega offensichtlich im Alltag. Deswegen wundert es mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass du noch nie so direkt davon betroffen warst. Aber wie ich schon auch vorhin zu Martina Thiele gesagt habe, erinnere ich mich halt an einige Momente und Kommentare, besonders von anderen Frauen, zu eben Kleidung, die ich getragen habe oder anderen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wenn man dann eben länger über diese Sachen nachdenkt, dann merkt man, wie dort über die Generationen verinnerlichte Frauenfeindlichkeit einfach aus diesen Aussagen und Handlungen rauskommt. Mhm. Im Internet stolpert man ja irgendwie auch ständig über frauenfeindliche Kommentare, zum Beispiel unter Insta- oder TikTok-Posts von Frauen, die so ihren Körper zeigen. Steht dann auch drunter, ja, so wirst du niemals einen Mann finden und alles solche Sachen.
Ja, sowas sieht man natürlich häufiger. Das ist auch wirklich ein Problem, das sich gerade auch übers Internet ziemlich verstärkt hat, weil es eben diesen Anonymitätsfaktor bietet. Und ich glaube, nur ein Bruchteil aller Leute, die sich im Internet und auf den sozialen Medien so austauschen oder ihre Frauenfeindlichkeit äußern, würden es auf offener Straße genauso tun.
Ja, und das ist eben genau das gerade das Problem. So, bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, haben wir noch einige Empfehlungen für euch, falls ihr euch noch weitergehend über das Thema informieren wollt. Zum einen Die politische Männlichkeit von Susanne Kaiser, aber auch Antigenderismus von Sabine Haag und Paula Irene Willer. Was außerdem sehr interessant ist, mal reinzuschauen, ist Rechte Gefühle von Simon Strick, was auch letztes Jahr mit dem Hans-Bausch-Media-Preis ausgezeichnet wurde.
Außerdem will ich euch auch noch ermutigen, uns auch von euren Erfahrungen mit Misogynie im Alltag zu berichten und uns eure Erfahrungen vielleicht einfach mitzuteilen. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter feminismus.süßsauer@gmail.com. Wie immer mit UE und 3S, also bitte nicht verschreiben. Und wir würden uns sehr auf eure Nachrichten freuen.
Falls ihr noch Ideen und Anregungen habt, außerhalb davon, schreibt uns auch natürlich gerne. Dann war's das für heute. Wir sind Lea und Emilia von Feminismus Süß-Sauer und hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns drauf. Bis dann und danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.